Ich habe eher oft das Gefühl, dass Personen zu mir oder auch zu anderen JournalistInnen kennen, wenn sie schon andere Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Also wenn sie zum Beispiel versucht haben, dass es Konsequenzen über einen Arbeitgeber gibt, sich vielleicht schon an eine Personalabteilung gewendet haben oder an Beschwerdestellen, vielleicht auch an eine Anwältin oder einen Anwalt, und dass sie dann merken, da kommen sie eigentlich nicht weiter. Entweder weil ihnen nicht geglaubt wird, was tatsächlich ein häufiges Problem ist, oder weil man sagt, sie haben nicht genug Belege, damit man ihnen glauben kann oder damit etwas Konsequenzen haben kann. Das ist oft so ein Punkt, an dem sie das Gefühl haben, es gibt eine Ungerechtigkeit und sie finden keinen Weg, um Gerechtigkeit zu erfahren für das, was ihnen widerfahren ist. Und dann ist oft der Punkt, dass sie zur Presse gehen und oder eben dann auch zu mir kommen und sagen, was kann man tun?
Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote.
Bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben die Folge mit unserer Gästin Juliane Löffler Mitte November 2021 aufgenommen. Unser Gespräch spiegelt also den damaligen Stand wider. Juliane war dann noch bei Eppen Media angestellt. Mittlerweile hat sich das Investigativteam dort aber aufgelöst. Zum 1. März 2022 ist Juliane jetzt zum Spiegel als Investigativreporterin gewechselt. Herzlichen Glückwunsch von uns zum neuen Job.
Herzlich willkommen bei Macht's gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien.
Wir sprechen darüber, was wir als JournalistInnen dafür tun können, Sexismus in den Medien nicht zu reproduzieren. Wir tauschen Erfahrungen aus und besprechen, wie wir die Arbeitswelt am besten jetzt gleich gerechter machen können. Ich bin Liske Jax.
Und ich bin Sarah Stendel und wir sind eure Hosts aus dem Vorstand von ProQuote Medien, dem Verein, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Hallo Liske.
Hallo Sarah.
Ja, ich bin total gespannt auf die Folge heute. Wir müssen am besten ganz schnell anfangen, weil es gibt so viel zu besprechen. Es geht um ein brenzliges Thema. Und zwar wollen wir wissen, wie können wir als Journalistinnen über Machtmissbrauch und auch über sexuelle Übergriffe berichten. Wir alle kennen so das Schlagwort MeToo, Hashtag MeToo. Die Bewegung ist 4 Jahre alt. Es hat sich viel getan, da ist ganz viel angestoßen worden. Aber wenn man mal guckt so in der deutschen Medienlandschaft, es gab relativ wenig große, bekannt gewordene #MeToo-Fälle.
Ja, das hat vermutlich viele Gründe, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir als JournalistInnen das Thema vielleicht zu wenig setzen, also platzieren in den Medien. Ein sehr großer Fall von Machtmissbrauch, der es im vergangenen Jahr aber auch in die Schlagzeilen geschafft hat, war der Fall um den damaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute eine Gästin haben, die genau das aufgedeckt hat und diese Geschichte recherchiert hat. Herzlich willkommen, Juliane Löffler.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Juliane, toll, dass du da bist. Juliane, du bist Investigativreporterin bei Ippen Media. Dazu gehört unter anderem auch die Plattform BuzzFeed Deutschland. Und eigentlich hattest du dafür auch diese Reichelt-Geschichte recherchiert. Und dann kam aber alles ganz anders. Das Ganze wurde auf der höchsten Ebene im Verlag gestoppt. Deine Geschichte wurde nicht veröffentlicht. Und dafür hat plötzlich die New York Times über Reichelt berichtet und hat auch erwähnt, dass ihr eben nicht berichten dürft. Und ja, das hat da alles wahnsinnig hohe Wellen geschlagen. Und wenn du dich so zurückerinnerst an diesen Morgen, als die New York Times mit diesen News rauskam, du hast auf Twitter geschrieben, du hast wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Wie war das für dich? Was hast du da gedacht?
Ich habe schon vorher viele Nachrichten bekommen, aber wir haben dann ja am Abend danach im Spiegel veröffentlicht und da habe ich sehr, sehr viele Nachrichten danach bekommen, nach der Veröffentlichung von verschiedenen Personen, die Missstände aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Branchen mir geschildert haben, viel auch aus dem Medienbetrieb, und ich fand das tatsächlich schockierend, wie viele Personen sich mit Schilderungen bei mir gemeldet haben, wie schwerwiegend die teilweise sind, wie sich auch die Mechanismen immer wieder wiederholen. Also diese Menge an neuen Informationen, die auch nochmal gezeigt haben, wie systemisch dieses ganze Problem Missbrauch und Machtmissbrauch überall verbreitet ist, auch in der Medienbranche, das hat mich schon in dieser Masse überrascht. Und ich bin sicher, dass ich jetzt auch nicht die Einzige bin, die da Hinweise bekommen hat nach dieser Recherche. Und ich hoffe natürlich auch, dass jetzt andere Häuser da auch weiter zu recherchieren und auch veröffentlichen. Also es gibt ja ganze Branchen, über die, denke ich, noch ganz viel MeToo-Fälle gar nicht richtig aufgearbeitet und über die auch noch nicht berichtet wurde. Also Wirtschaft, Kunstbetrieb, Modeindustrie, was mich wirklich gefreut hat, ist, dass ich in dieser ganzen Zeit, in dieser trubeligen Zeit, so viele Nachrichten bekommen habe, wirklich ganz viel Support von KollegInnen, auch privat. Es tut mir leid, dass ich es da gar nicht geschafft habe, auf alle zu antworten, weil ich ja in der Zeit auch damit beschäftigt war, die Recherche selber veröffentlichen zu können. Aber da so einen großen Rückhalt auch aus der eigenen Branche zu bekommen, das hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, cool. Fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an. Der Fall Reichelt war ja eigentlich nach einem Untersuchungsverfahren schon länger abgeschlossen. Also so zumindest gefühlt für die Öffentlichkeit, würde ich jetzt auch mal sagen. Warum bist du denn trotzdem dran geblieben und wie lange hast du recherchiert?
Also wir haben erste Hinweise zu diesen Vorwürfen schon Ende 2020 erhalten und die wurden dann etwas konkreter, während das Compliance-Verfahren lief und bevor das dann eben öffentlich wurde durch den Bericht im Spiegel, dass das lief. Und damals wurde uns signalisiert, dass es eine große Zurückhaltung bei Quellen, auch bei betroffenen Frauen gibt, die das Verfahren, dieses Compliance-Verfahren abwarten wollten und Hoffnung hatten, dass Springer da aufklären wird und dass es eben auch entsprechende Konsequenzen geben wird. Und diese Hoffnungen wurden enttäuscht, das kann man, denke ich, schon so klar sagen. Und das war eben der Punkt, wo wir auch erneut in Kontakt mit verschiedenen Quellen gekommen sind. Und die sehr konkrete, intensive Recherchephase waren so etwa die 3 Monate vor der Veröffentlichung. Es ist eben immer so, dass diese Art von Recherchen wirklich sehr lange dauern. Also ich habe eine Recherche gemacht, da geht es um sexualisierte Gewalt durch einen HIV-Arzt. Das war eine Geschichte, die hat mich Stand jetzt über 2 Jahre beschäftigt. Das sind schon Zeiträume, das kann schon passieren. Ich denke, es ist immer gut, wenn man irgendwann auch damit abschließen kann. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass man so lange dranbleibt an solchen Geschichten und an Recherchen, solange man das Gefühl hat, da sind einfach noch Fragen offen. Und bei Springer, Stand jetzt, habe ich schon das Gefühl, dass da noch Fragen offen sind.
Also sogar jetzt auch noch, meinst du, nach deiner abgeschlossenen Geschichte?
Genau, also ich denke, was ja, worüber jetzt Stand heute Mitte November noch nicht so viel veröffentlicht und gesprochen und geschrieben wurde, ist, was eigentlich das ganze System betrifft, das so eine Form von Machtmissbrauch auch möglich macht. Also wer sind Personen, die davon wussten, die dieses System gestützt, möglicherweise auch gedeckt und mitgetragen haben? Also das ist zum Beispiel eine Diskussion, die, denke ich, noch geführt werden muss und die vielleicht auch im Haus Springer noch geführt werden muss.
Der Fall Reichelt war ja auch deshalb so besonders, weil es ja uns betroffen hat, also quasi unsere Branche, die Medienbranche. Und der Verleger Dirk Ippen hat ja auch in seiner Begründung, warum er die Berichterstattung untersagt hat, gesagt, er möchte nicht oder es darf nicht der Eindruck entstehen, man wolle einem Wettbewerber schaden. Wusstest du, dass dieses Argument irgendwo kommen wird? Habt ihr vorher im Team irgendwie darüber gesprochen? Wie siehst du das?
Nee, mit diesem Argument hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Der Text war ja über viele Monate vorbereitet, abgesprochen, auch juristisch freigegeben. Mir wurde auch mehrfach gesagt, dass dieser Text für gut befunden wurde, also dass es nicht an der Qualität der Recherche gelegen hat, dass sie nicht veröffentlicht wurde. Und der Chefredakteur von Ippen hatte dann kurz vor der Veröffentlichung entschieden, die Geschäftsführung, also vor der Veröffentlichung, einzubinden. Und Dr. Ippen ist ja gar nicht mehr im Tagesgeschäft involviert. Das heißt, ich kannte ihn zu dem bis dato auch gar nicht. Er ist aber eben Mehrheitseigner und auch Namensträger. Und wann, wie und durch wen jetzt Dr. Ippen von dieser geplanten Veröffentlichung erfahren hat, das weiß ich nicht. Und ich weiß nur, dass eben diese Entscheidung in dieser Woche an einem Donnerstagabend getroffen wurde und ich dann am Freitagmorgen, also etwa 2 Tage vor der geplanten Veröffentlichung, davon erfahren habe. Und Dr. Ippen hat sich ja hinterher dann auch dafür entschuldigt. Auch bei mir, das erkenne ich auch an, das finde ich auch wichtig zu sagen. Trotzdem kann ich diese Begründung in der Form nicht nachvollziehen.
Ja, und du hast ja auch deine Recherchen schlussendlich teilweise mit dem Spiegel geteilt. Hättest du dafür auch gefeuert werden können, habe ich mich so gefragt. Und hast du da gezögert oder war das sofort klar für dich, dass du das machst?
Ich hätte dafür gefeuert werden können, abgemahnt, wenn ich richtig informiert bin, auch Schadensersatzforderungen gegen mich geltend gemacht werden können. Das war mir sehr schnell klar. Für mich war aber auch, als ich diese Info bekommen habe, ein Zeitpunkt, wo ich so intensiv daran gearbeitet hatte und auch die Quellen, also auch so ein, das muss man ja auch sagen, so ein Rechercheprozess ist auch für die Quellen sehr aufreibend und zeitaufwendig und die investieren da auch sehr viel. Und es war für mich, als ich diese Info bekommen habe, klar, dass ich mich dieser Recherche so verpflichtet fühle und auch der Verantwortung gegenüber den Quellen, dass es irgendeine Möglichkeit geben muss, diese Recherche zu veröffentlichen. Und die wurde ja dann auch sehr schnell gefunden mit dem Spiegel, die ja auch schon zu dem Thema recherchiert hatten, also da einfach schon gut informiert waren. Das war dann so sehr logisch, weil klar war, wir können das schnell und gut zusammen machen. Und das war eine Entscheidung, die ich auch mit den Quellen abgesprochen habe, mit dieser Recherche jetzt zum Spiegel zu gehen, um einfach auch möglichst zügig das jetzt veröffentlichen zu können und möglichst professionell. Es war für mich klar in dem Moment, es ist keine Option, diese Recherche nicht zu veröffentlichen.
Ja, und das habt ihr vermutlich ja auch intern dann geklärt, ne? Weil es ist ja schon erstmal ziemlich gruselig, wenn gesagt wird, okay, hier jemand von ganz oben will das nicht. Und ihr wart ja aber zum Glück auch ein Team. Wie habt ihr das so besprochen?
Für uns war alle klar in dem Moment, dass da eine rote Linie überschritten wird, dass es etwas ist, was nicht geht und was uns in eine sehr schwierige Position bringt. Und deshalb haben wir uns ja dann auch entschieden, einen Brief zu schreiben, in dem wir uns ganz klar dazu positionieren. Und darauf gab es unterschiedliche Reaktionen, aber eben auch Solidarität, also die Frankfurter Rundschau, die ja auch Teil des Netzwerks ist, hatte auch sozusagen geplant, diese Recherche zu veröffentlichen. Und die haben dann eben in eigener Sache eine Mitteilung veröffentlicht, wo sie auch nochmal ganz klargestellt haben, diese Entscheidung verletzt den Grundsatz von Trennung von Redaktion und Verlag. Und wir unterstützen diesen Protestbrief. Also da haben wir dann auch viel Unterstützung erhalten.
Die Recherche hat ja dann auch wirklich ja richtig eingeschlagen und hat auch nochmal richtig was verändert. Also Reichelt wurde dann doch gefeuert, freigestellt. Hast du mit diesen Konsequenzen für ihn gerechnet? War das vielleicht auch Ziel deiner Recherche oder was hat dich angetrieben bei der Geschichte?
Also ganz grundsätzlich treibt mich immer an, wenn ich das Gefühl habe, es gibt einen Missstand, es gibt eine Ungerechtigkeit und ich kann das Medium sein, durch das Stimmen, die sich sonst nicht dazu äußern können, hörbar gemacht werden und Sichtbarkeit und Öffentlichkeit erhalten. Ich denke, dass man als Journalistin vielleicht im besonderen Fall als im investigativen Bereich, wo man sehr lange und sehr intensiv an Themen arbeitet, immer den Anspruch hat oder den Wunsch, dass danach etwas passiert. Kommt natürlich auch vor, dass man eine Recherche veröffentlicht und es passiert einfach gar nichts. Auch das muss man akzeptieren. Nur was dann genau passiert und welche Konsequenzen so eine Recherche hat, seien das jetzt arbeitsrechtliche Konsequenzen, juristische Konsequenzen, verliert jemand seinen Job, wird ein neues Verfahren eingeleitet, was auch immer. Das müssen eben andere entscheiden. Und das finde ich auch wichtig zu sagen, dass das nicht meine Rolle ist. Es liegt außerhalb meiner Macht und es liegt tatsächlich auch außerhalb meiner Kompetenz. In dem Fall war es wichtig, dass so ein öffentlicher Eindruck entstehen konnte. Das Fehlverhalten war nicht so gravierend, denn er konnte ja mit Einschränkungen, aber dennoch auf seine Position zurückkehren. Und das, finde ich, ergibt dann eben schon, wenn ich in so einer Recherche erfahre, dass das Fehlverhalten durchaus gravierender war, dass es da so ein Missverhältnis gibt von dem, was sozusagen öffentlich wahrgenommen wird und dem, was passiert ist und was vorgefallen ist und was die Vorwürfe und auch die Schwere der Vorwürfe betrifft. Und das ist dann eben schon ein Anlass für eine Berichterstattung, um öffentliches Interesse zu begründen, so einen Eindruck dann eben zu korrigieren. Und ich denke, das ist ja auch genau die Aufgabe von Journalismus, dass Menschen mit Informationen versorgt werden, so dass sie sich möglichst gut ein eigenes Bild machen können und eine Meinung und eine Haltung zu einem Thema entwickeln können. Und dazu gehört es dann eben auch, solche Fälle von Missbrauch oder Machtmissbrauch öffentlich zu machen und eben auch die Systeme dahinter zu zeigen. Und die sind eben nicht immer, aber häufig männlich geprägt. Und auch das ist ein wichtiger Teil der Erzählung.
Du musst ja für deine Arbeit, eigentlich brauchst du Quellen, um überhaupt voranzukommen. Ja, du hast jetzt gerade schon geschildert, du wusstest, dass da was liegt und hast quasi mehr Informationen als der Rest der Öffentlichkeit gehabt. Wie gehst du da vor? Weil es ist doch total entscheidend, die auf deine Seite zu ziehen und die auch zum Sprechen zu bringen. Was ist dir da wichtig im Umgang mit den Quellen?
Also ich finde es wichtig, dass so ein erstes Gespräch, was ich führe, mal erst mein Hintergrundgespräch ist, sodass klar ist, man nimmt sich Zeit dafür, dass ich auch erkläre, wer ich bin, wie meine Arbeit funktioniert und dass es im ganzen Bereich MeToo und Machtmissbrauch insbesondere nicht ein erstes Gespräch bedeutet, ich veröffentliche das, sondern dass alles, was veröffentlicht wird, immer in Absprache mit der Quelle passiert. Das heißt, auch wenn die Quelle oder eine Person sich irgendwann entscheidet, ich möchte doch nicht, dass etwas veröffentlicht wird, dann wird das natürlich akzeptiert und dann ist das in Ordnung. Und so ein erstes Hintergrundgespräch ist gar nicht unbedingt nur dazu da, dass man schon sagt, ich sammle jetzt Zitate ein, die dann veröffentlicht werden, sondern dass ich erstmal verstehen kann, was ist passiert, wie ist das einzuordnen, kann kann man das überhaupt veröffentlichen? Wie sieht denn die Beleglage aus? Wie viele Belege und Belegtatsachen gibt es? Also wirklich erstmal sich so ein bisschen zu sortieren und einzuordnen und dann auch ein bisschen zu schauen, wann könnte man sowas veröffentlichen, in welcher Form, wie lange würde sowas dauern, wie viel hat man schon, wie viel fehlt noch. Also da wirklich so ein bisschen zu schauen, wie ordnet man es in diesem ganzen Bereich der Verdachtsberichterstattung ein. Und dann ist es nie so, bei diesen ganzen Recherchen mit Tu- und Machtmissbrauch habe ich das eigentlich selten erlebt, dass ich nur einmal mit Personen gesprochen habe, sondern oft ist es so, dass man mehrfach miteinander spricht, auch über einen längeren Zeitraum. Und das ist mir wirklich das Wichtigste und das sage ich auch immer am Anfang, ich veröffentliche nichts, wenn die Quellen das nicht wollen. Ja, also diese Freigabe liegt bei denen. Und dann ist es so, dass man eben über einen längeren Zeitraum dann auch guckt, was soll denn veröffentlicht werden, in welcher Form, wie weit geht man zum Beispiel auch mit der Identifizierbarkeit, wie erkennbar wird die Person. Das sind lange, komplizierte Prozesse, in denen man manchmal einen sehr engen und intensiven Kontakt auch mit den Quellen hat.
Das ist ja auch deshalb so wichtig, weil eigentlich das große Problem für eine Berichterstattung ist ja sicherlich, dass vor allem über sexuelle Übergriffe eigentlich immer geschwiegen wird. Also es macht es auch total schwer. Ich habe geguckt nach konkreten Zahlen, was zu finden. Und ja, es muss halt immer von Dunkelziffern ausgegangen werden. Und Studien schätzen aber, dass nur 15% aller Vergewaltigungen überhaupt angezeigt werden. Und von diesen 15% werden wiederum nur 7,5% verurteilt. Also das ist ja wirklich total bitter. Was mich da total schockiert hat, ist, die Anzeigen sind zwar in den vergangenen Jahren gestiegen, also auch dank MeToo oder auch dank neuer Gesetze wie Gesetz gegen Vergewaltigung in der Ehe, aber die Verurteilungsrate, die ist tatsächlich gesunken. Also das war früher so, dass 20% der angezeigten Vergewaltigungen auch verurteilt wurden und jetzt sind es eben nur noch diese 7,5. Und das ist natürlich was, wo natürlich schweigen die Betroffenen, wenn man schon diese Zahlen sieht oder wenn man auch niemanden kennt, der darüber spricht. Die vertrauen sich ja teilweise wahrscheinlich nicht mal den Familien an oder im Freundeskreis an. Ist das oft so, dass du das Gefühl hast, die sprechen zum ersten Mal mit dir darüber?
Nee, ich habe eher oft das Gefühl, dass Personen zu mir oder auch zu anderen JournalistInnen kennen, wenn sie schon andere Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Also wenn sie zum Beispiel versucht haben, dass es Konsequenzen über einen Arbeitgeber gibt, sich vielleicht schon an eine Personalabteilung gewendet haben oder an Beschwerdestellen, vielleicht auch an eine Anwältin oder einen Anwalt und dass sie dann merken, da kommen sie eigentlich nicht weiter. Entweder weil ihnen nicht geglaubt wird, was tatsächlich ein häufiges Problem ist, oder weil man sagt, sie haben nicht genug Belege, damit man ihnen glauben kann oder damit etwas Konsequenzen haben kann. Das ist oft so ein Punkt, an dem sie das Gefühl haben, es gibt eine Ungerechtigkeit und sie finden keinen Weg, um Gerechtigkeit zu erfahren für das, was ihnen widerfahren ist. Und dann ist oft der Punkt, dass sie zur Presse gehen und oder eben dann auch zu mir kommen und sagen, was kann man tun? Ich habe selten das Gefühl, dass Personen zu mir kommen und das erste Mal mit jemandem darüber sprechen.
Ja, Stichwort Quellen, aber du hast ja auch noch andere Hürden. Welche hast du da noch bei deiner Recherchearbeit?
Also ich denke, dass Personen, die Gewalt oder Machtmissbrauch erfahren haben, einer großen Gefahr ausgesetzt sind, dafür stigmatisiert zu werden oder dass ihnen nicht geglaubt wird, ist ein Teil des Problems, dass Quellen einfach wirklich Angst haben zu sprechen oder auch zu Recht oder auch Hemmung haben zu sprechen und sich jemandem anzuvertrauen. Es ist eine große Hürde, die Angst von Personen vor rechtlichen Auseinandersetzungen. Da geht es auch manchmal um ganz, also Dinge, die ich auch frage in so einem ersten Gespräch. Manchmal ist auch, hast du einen Rechtsschutz oder haben sie eine Rechtsschutzversicherung? Ja, weil man sich eben schon mit der Frage auseinandersetzen muss. Und das finde ich wichtig, da auch transparent zu sein. Wenn wir das so veröffentlichen, könnte das zu einer rechtlichen Auseinandersetzung führen, weil der Beschuldigte möglicherweise mit einer Unterlassung gegen dich oder sie vorgehen wird und versuchen wird, das zu unterbinden. Ja, und das sind einfach, da kann man dann eben gucken, wie weit kann man jemanden durch Anonymität schützen. Aber wir müssen ja auch konfrontieren, also wir müssen ja auch den Beschuldigten mit den Vorwürfen konfrontieren und da ist es dann oft eben auch nötig, dass die Personen ein Stück weit erkennbar werden, damit der Beschuldigte oder die Beschuldigte die Gelegenheit hat, sich dazu zu äußern. Und natürlich führt das zu einer großen Angst und das führt auch manchmal dazu, dass die Personen sagen, nee, dann möchte ich das nicht oder dann kann ich das auch nicht, weil ich kann mir das einfach nicht leisten, in so eine Auseinandersetzung zu gehen. Also diese Angst vor rechtlichen, auch finanziellen, auch beruflichen Konsequenzen, weil es einfach um die eigene Existenz geht, das ist eine große Hürde. Ein anderer Punkt, der hat jetzt eher mit meiner Arbeit zu tun, ist, diese Recherchen sind, wie ich schon gesagt habe, oft sehr, sehr aufwendig, sehr zeitintensiv. ich habe das große Privileg, dass ich in einer Jobsituation bin, in der ich das machen kann. Und gleichzeitig gilt so ein bisschen, I can only do so much. Also ich kann nicht 7 von solchen Geschichten parallel machen. Das funktioniert einfach nicht. Da sind auch meine eigenen Kapazitäten, kommen da sozusagen an ihre Grenzen. Was ich versuche, ist, dass ich tatsächlich, wenn Menschen zu mir kommen und ich das Gefühl habe, das ist eine Geschichte, die kann man potenziell machen, die kann man recherchieren und ich habe gerade diese Kapazitäten nicht, mich dem auch mit der entsprechenden Aufmerksamkeit, die sie verdient, zu widmen, dass ich dann schon versuche abzugeben an KollegInnen. Da gibt es viele tolle Leute, die das auch können und machen und dann tatsächlich weiter zu vermitteln, sodass die Personen erstmal andere AnsprechpartnerInnen mit ihren Geschichten finden.
Ja, die Frage ist ja auch, wie findest du raus, wann du bei einer Geschichte dranbleibst oder auch tiefer gräbst? Also einerseits ist es ja auch so, dass du gezielt Frauen aufrufst, sich bei dir zu melden. Wir haben uns so gefragt, okay, also wie viele Hinweise bekommst du da überhaupt so am Tag? Und wonach findest du jetzt raus, okay, da bleibe ich dran? Du hast einerseits jetzt auch gesagt, okay, die müssen selber schon eine Voraussetzung haben, sich dem Thema irgendwie stellen zu können. Was ist da noch wichtig?
Es waren jetzt 2 Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Wie viele Hinweise bekomme ich? Also im Moment ist es so, dass ich schon jede Woche mehrere Hinweise bekomme. Die sind aber auch unterschiedlich. Also manchmal melden sich auch einfach Personen, möchten ihre Geschichte erzählen. Und dann sage ich, vielen Dank. Möchten Sie denn, dass diese Geschichte an die Öffentlichkeit kommt? Und dann kommt auch manchmal die Antwort, nein, aber ich wollte Ihnen davon erzählen, weil ich das Gefühl habe, das kann dazu beitragen, dass Sie ein grundsätzliches Problem besser verstehen. Also auch sowas kommt vor. Die grundsätzliche, wichtigste und auch auf erste Frage, die ich mir dann anschaue, ist, wie groß ist das öffentliche Interesse und wie sieht es mit den Belegen und Belegtatsachen aus? Also wie gut kann ich diese Geschichte belegen? Erstens, damit ich überhaupt die presserechtlichen Grundsätze erfüllen kann und zweitens, damit man sie auch bei einer presserechtlichen Auseinandersetzung vor Gericht entsprechend verteidigen kann. Also was kann man davon dann auch vorlegen? Das heißt, die Prominenz einer Person kann ein Aspekt sein, wenn es darum geht, wie groß ist das öffentliche Interesse. Es ist aber überhaupt nicht der einzige Aspekt. Also es gibt ja auch Geschichten, wo man sagt, man möchte eine große Systematik, die hinter einem Problem steht, zeigen. Oder es gibt Fälle, wo einfach der Machtmissbrauch oder die Gewalt besonders groß sind, ohne dass es sich um einen besonders prominenten Täter oder Täterin handelt, mutmaßlichen Täter oder Täterin. Es gibt Geschichten, die ich relevant finde zu machen, weil sich jemand besonders schlecht wehren kann oder weil die Verletzlichkeit der Person besonders groß ist. Also ich habe vor ein paar Jahren viel zum Thema Gewalt gegen LSBTIs in Deutschland berichtet, weil ich das Gefühl hatte, es wird viel zu wenig gemacht. Und dafür, wie präsent dieses Thema im Alltag von queeren Menschen ist und wie wenig Unterstützung sie da erhalten und wie schlecht sie sich teilweise auch dagegen wehren können oder wie wenig Möglichkeiten sie sich haben, dagegen zu wehren. Da wird im Verhältnis zu wenig darüber berichtet und da muss man mehr Öffentlichkeit herstellen. Da ging es jetzt aber nicht darum, besonders prominente Personen sozusagen in dieser Berichterstattung zu erwähnen, sondern durch Einzelfälle auf ein sehr grundsätzliches Problem aufmerksam zu machen.
Du hast gerade schon diesen Promi-Faktor angesprochen. Jetzt hatten wir ja gerade mit Reichelt, aber auch mit dem Fall Luke Mockridge 2 große Namen innerhalb von kurzer Zeit. Woran liegt es aber deiner Meinung nach, dass in Deutschland so wenige MeToo-Fälle medial Aufmerksamkeit bekommen? Und hast du das Gefühl, dass sich was ändert?
Also ich denke, bei den Themen Reichelt und Mockridge ist natürlich erstmal ein Faktor, dass man die extrem gut kennt. Es sind sehr prominente Personen. Es sind auch Personen, die eher polarisieren und zu denen Menschen starke Gefühle entwickeln oder haben, was dazu führt, dass sie auch vielleicht verstärkt darüber sprechen. Ich denke, wie viel Aufmerksamkeit so eine Geschichte erhält, hängt auch damit zusammen, wie viele Details man öffentlich machen kann. Also es ist ein großer Unterschied, ob das eine kurze Meldung ist oder eine ausführliche Recherche, die dazu führt, wie entwickelt sich eine Diskussion, wie differenziert kann man auch darüber diskutieren. Und insgesamt, denke ich, ist schon ein großer Unterschied, weil man jetzt zum Beispiel in die USA guckt, dass die Persönlichkeitsrechte in Deutschland einfach sehr schwer wiegen und das natürlich dazu führt, dass es einfach überhaupt nicht einfach ist, über solche Fälle zu berichten. Die Hürden, sowas öffentlich zu machen, sind sehr hoch und ich glaube, das führt dazu, dass es insgesamt zum Beispiel bei uns eine Debatte sehr anders verläuft als in den USA, weil es einfach insgesamt viel weniger von diesen Schichten gibt, die erscheinen. Ich denke, was ein Problem ist, was dazu führt, dass diese MeToo-Debatten bei uns vielleicht weniger ausführlich als anderswo geführt worden ist, dass schnell immer so eine Hexenjagd unterstellt wird. Da habe ich das Gefühl, das ist tatsächlich weniger geworden, diese Form von Diskussion. Aber es wird eben immer noch oft gefragt, das sieht man ja, hat man jetzt auch nach Reichelt in den Kommentaren gesehen, wo ist denn jetzt das Problem oder sind denn die Frauen nicht selber schuld? Und wo ich das Gefühl habe, da werden grundsätzliche Probleme von Machtmissbrauch gar nicht verstanden. Also dass Abhängigkeitssituationen entstehen, auch in Formen, in denen das einvernehmlich sein kann. Und dass man sich dann überlegen muss, wie schützt man denn auch Untergebene in so einem Unternehmen und nicht, wie schützt man den mächtigen Mann an der Spitze des Unternehmens. Das sind so, das zeigt mir, dass wir sozusagen in der Form, wie wir über diese Recherche und über diese Fälle sprechen, noch an einem ganz anderen Punkt sind, als zum Beispiel, wenn man jetzt in die USA guckt. Ich habe das Gefühl, etwas, was sich schon ändert, ist, dass Personen sich, je mehr berichtet wird und je mehr Fälle öffentlich werden, sich eher trauen und auch ermutigt fühlen zu sprechen. Das ist ja auch genau das, was MeToo sagt. Also ich auch. Also ich erkenne mich in einer Geschichte wieder, merke, ich bin nicht die Einzige und das ermutigt mich zu sprechen. Es kann jetzt ein bisschen ein subjektiver Eindruck sein, weil das ist, was bei mir gerade passiert in meinen Postfächern, sozusagen auf den Kanälen. Und ich habe aber schon grundsätzlich das Gefühl, dass das Thema so eine gewisse Konjunktur hat, würde ich sagen. Also, dass zumindest die Aufmerksamkeit von Medienhäusern dafür da ist, auch das öffentliche Interesse, dass Medienhäuser verstehen, dass es wichtig und auch sinnvoll ist, darüber zu berichten und schon so ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Wandel, in dem Opfer von Machtmissbrauch oder auch Gewalt und viele davon eben Frauen sagen, das ist nicht in Ordnung, das lasse ich nicht durchgehen. Und es gibt schon so ein paar Marker, finde ich, an denen man erkennt, dass sich was verändert. Also es gab jetzt diese Petition zum Beispiel von Ursula Carven gegen Sexismus und Diskriminierung am Arbeitsplatz, die auch von der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht unterstützt wurde. So eine Doku, die ja dann im ZDF läuft, wie sexistisch ist Deutschland? Oder das Buch von über Femizide von Laura Backes und Margarita Bettoni, zwei ganz tolle Kolleginnen. Also da, finde ich, merkt man schon, es gibt viele neue Möglichkeiten, darüber zu sprechen, darüber zu berichten. Der Diskurs geht voran und dazu gehört sicherlich auch in so einer Debatte, wie gendert man zum Beispiel Sprache? Also eine ganz grundsätzliche Auseinandersetzung mit Geschlecht, eine grundsätzliche Auseinandersetzung, die immer auch ein Machtkampf ist, ein Machtkampf um Sichtbarkeit und Deutungshoheit. Und der wird eben mit harten Bandagen geführt, weil Macht nie freiwillig abgegeben wird. Und ich denke, das zeigt, dass es schon eine Veränderung gibt, aber dass es eben auch sicherlich noch ein langer Weg ist.
Ja, wenn wir jetzt nochmal auf deine Arbeit schauen, also den Blick nochmal wieder auf dich als Journalistin richten. In meiner Wahrnehmung warst du jetzt tatsächlich eine der ersten Frauen, die irgendwie so ein Investigativteam angeführt haben und damit in der Öffentlichkeit standen. Und der Investigativjournalismus gilt ja auch als sehr männlich geprägt. So vor ein paar Jahren hieß es auch mal, es arbeiten in Deutschland kaum 100 Frauen investigativ. Hast du das auch so erlebt? Und wie bist du denn eigentlich in diese Sparte gekommen?
Also ich erlebe das gar nicht so, dass ich die einzige Frau bin, weil ich vielleicht auch ein bisschen mich in einer bestimmten Bubble bewege, in der ich mit so vielen tollen Kollegen, aber auch eben mit sehr vielen tollen KollegInnen zu tun habe. Also sei das jetzt irgendwie meine Kollegin Katrin Langhans, Pascal Müller, die wahnsinnig gute Arbeit macht, Ann-Kathrin Müller beim Spiegel. Also da gibt es eine lange Liste von vielen tollen Rechercheurinnen, deren Arbeit ich sehr bewundere, deren Arbeit ich mir anschaue und an denen ich mich manchmal auch orientiere. Dass ich da jetzt sozusagen in diesem Feld mich bewege, es liegt einfach daran, dass ich früher beim Freitag als schon über zu diesen Themen, also Frauenrechtsthemen, gearbeitet habe. Aber das eine Zeitung ist, die einen völlig anderen Auftrag hat. Das ist ein Meinungsmedium, da geht es mehr um Kommentare, auch mal eine Reportage. Aber deren Kerngeschäft ist einfach gar nicht die Investigation. Und als ich dann zu BuzzFeed News gewechselt bin, haben wir zuerst auch erstmal viel News gemacht, dann aber uns immer stärker Richtung Investigation entwickelt. Und das hat mich einfach in die Position gebracht, in der ich überhaupt so arbeite. Was ich wichtig finde, ist, dass man, glaube ich, immer darauf achten kann, mit wem arbeitet man denn zusammen. Also geht so ein Auftrag, den ich rausgebe, an einen Fotograf oder an eine Fotografin. Also ich achte schon immer sehr genau darauf, in welchen Teams ich arbeite, wie die Quote ist, wie die Diversität ist. Und ich denke, sich dessen bewusst zu werden und da einen Blick drauf zu haben und auch in meiner Rolle als sozusagen Redakteurin, die ich ja auch habe, in so einem Team zu achten, welche Aufträge vergibt man an wen, welche Stellen werden wie besetzt, das ist etwas, was man, denke ich, immer machen kann, was ich für mich zumindest total sinnvoll finde.
Die Kollegin, die du angesprochen hast, die kenne ich auch, aber mein Gefühl war jetzt so, dass das vielleicht jetzt erst so kam, also dass das noch nicht lange so ist. Kannst du dazu was sagen? Ändert sich vielleicht auch da so ein bisschen der Hintergrund? Also war vielleicht Investigativjournalismus mal männlich geprägt und jetzt kommen aber die Frauen an die Front?
Ja, vielleicht hängt es so ein bisschen damit zusammen, was man unter Investigativjournalismus insgesamt versteht und dass es nicht nur eine klassische Wirtschaftsgeschichte ist oder eine klassische Wirtschaftskriminalitätsgeschichte, sondern dass es eben auch Themen sind, die viel gesellschaftspolitischer sind und dass das auch ein Teil der Investigation ist. Das verändert vielleicht auch nochmal grundsätzlicher, wie man auf diesen Bereich schaut. Und ich finde das fatal, dass in diesem ganzen Bereich, gerade in diesem ganzen Wirtschafts- oder Außenpolitik, so klassisch männlich besetzte Themen, dass es da nicht mehr Frauen gibt. Ich glaube, das würde der Berichterstattung total gut tun. Ich glaube, dass verändert sich möglicherweise in einem Maße, wie das ganz grundsätzlich in allen anderen Gesellschaftsschichten auch ist, nämlich dass einfach Frauen in sichtbarer werden, dass auch der Anteil von Frauen in Führungspositionen zunimmt, dass das verändert, wie Entscheidungen gefällt werden, worüber berichtet wird, wer auch an welchen Positionen berichtet und sichtbar wird in solchen Recherchen. Also es gab ja schon Diskussionen in den letzten Jahren, dass wenn bei so großen Recherchen man dann in die Bylines guckt und da haben 8 Leute mitgearbeitet und da ist eine Frau darunter, dass man sagt, na ja, vielleicht solltet ihr darauf achten, dass ihr eure Teams mal ein bisschen diverser aufstellt. Also ich glaube, das ist schon eine Veränderung, die stattfindet, dass auch großen Medienhäusern klar ist, das kann man eigentlich nicht mehr so richtig bringen.
Ja, das ist gut, wenn es auffällt, weil dann ist es richtig peinlich. Aber ich finde, es gibt immer noch viel zu viele, die das nicht so merken, ja. Leider. Ich glaube auch, was ihr gerade gesagt habt, früher galt das halt auch so als die Königsdisziplin im Journalismus. Und es war super elitär und nur die ganz großen Männer haben da irgendwie vorne mitgemischt und eben dann diese Wirtschaftsgeschichten aufgedeckt. Das hat sich wahrscheinlich so geändert. Du hast jetzt erzählt, dass du quasi so im BuzzFeed News Team ein bisschen in diese Richtung gestoßen bist. Das klingt so, also eine Anforderung an eine News-Redakteurin, es sind ja was ganz anderes als das, was du jetzt machst mit diesem ganzen Hintergrundwissen, das du brauchst, um das auch gut, was vorhin angesprochen Presserecht und was weiß ich, auf was du da alles achten musst. Hattest du ein Vorbild oder hattest du einen Mentor oder eine Mentorin, die dich da so ein bisschen an die Hand genommen hat?
Ich finde das immer schwierig, so einzelne Figuren als so sozusagen, das ist mein Vorbild und daran orientiere ich mich, sondern ich habe eher das Gefühl, mir hilft es total, wenn ich in engen Gesprächen mit KollegInnen, die eine verdammt gute Arbeit mache, sehr spezifisch was lernen kann und sagen kann, wie gehst du denn damit um, wenn du 40 Quellen hast? Wie speicherst du denn die Klarnamen dieser Quellen, die man sich nicht mehr merken kann? Schreibst du die auf einen Zettel? Hast du die auf einem Dokument auf einer verschlüsselten Festplatte? Wo hebst du diesen Zettel auf? Weil irgendwo müssen diese Klarnamen liegen, ja? Und das sind so sehr spezifische Handwerksfragen, wo ich das Gefühl habe, da bin ich immer, auch jetzt in einem Lernprozess. Und wenn ich ein tolles Team habe, mit dem ich arbeiten kann, sagen kann, wie machst du eigentlich genau das und das, ja? Dann ist das im weitesten Sinne ja auch eine Vorbildfunktion und im besten Fall ein gegenseitiges Voneinanderlernen.
Wir von ProQuote wollen natürlich Frauen auch ermuntern und ihnen Mut machen, eben genau in solche Felder vorzustoßen, wo es vielleicht noch ein bisschen wenig Frauen gibt, was wir ja gerade schon angeschnitten haben auch. Vielleicht kannst du ja auch noch mal ein bisschen Werbung machen und erzählen, ja, warum sollten sich Frauen für investigativen Journalismus interessieren? Was magst du besonders daran?
Also ich glaube, Frauen sollten sich für alle Jobs interessieren, auf die sie Lust haben. Ich sehe 0,0 Gründe, warum sich Frauen nicht für Investigativjournalismus interessieren sollten und rate da auch jedem und jeder zu. Ich finde, das Besondere ist diese Möglichkeit, sehr lange und ausführlich und präzise zu arbeiten, also manchmal fast schon so wissenschaftlich oder kriminalistisch, also dass man sich einfach in Berge von Akten reinwühlt oder Excel-Tabellen, das kann auch anstrengend und nervig sein, muss man auch mal sagen. Und es ist auch manchmal frustrierend, wenn man einfach nur einen ganz geringen Teil am Ende davon veröffentlichen kann, das muss man auch aushalten. Aber dieses sich reinwühlen und dann wirklich Wochen und Monate lang an etwas zu arbeiten, das finde ich wirklich toll, das macht Spaß. wie überall ist auch das Arbeitsumfeld im Journalismus eben häufig stärker männlich geprägt. Ich finde, das ist die Frage, in welches Arbeitsumfeld begibt man sich rein? Also was ich eben schon gesagt habe, wie sieht eine Quote aus? Wie divers ist ein Team? Ich finde, das kann man auch abfragen, bevor man sich in Arbeitsverhältnisse begibt. Die Frage ist dann, welche Strategie fährt man? Also sagt man, ich möchte in ein Team, in dem das schon gegeben ist, weil ich dann besser arbeiten kann? Oder räumt man Kapazitäten frei, sich in so eine Auseinandersetzung zu begeben und als Strategie zu sagen, da bin ich eben die Person, die das hier vorantreibt, was auch eine Möglichkeit ist?
Was ich mir ja vorstellen kann, ist, dass man vielleicht auch von den Quellen total viel zurückbekommt. Also bekommst du da manchmal hinterher Nachrichten, wo die einfach dir dankbar sind und auch froh sind, dass du ihnen geholfen hast, ihre Geschichte zu erzählen?
Ja, das passiert und das ist, finde ich, oft die größte Belohnung, die es gibt, dass sich hinterher Leute melden und sagen, danke, dass du das öffentlich gemacht hast, dass oft auch die Personen dann das Gefühl haben, sie können dann auch irgendwann mit dem Thema abschließen dadurch, weil sie eben doch, dass es so für sie ein Stück weit Gerechtigkeit herstellt, dass es diese Öffentlichkeit gibt. Es ist aber nicht immer so. Und es kommt natürlich auch vor, dass Personen nicht zufrieden sind mit etwas, was ich veröffentlicht habe oder wie ich es veröffentlicht habe. Das ist dann bitter. Ich versuche das dann auch möglichst gut, sofern es geht, nachzubesprechen und muss das dann aushalten. Also die Reaktionen sind unterschiedlich, aber ich versuche, natürlich ist mein Anspruch oder ich versuche, dass auch Quellen sich in dem, was ich dann veröffentliche, auch wiederfinden.
Ja, ist ja auch super, wenn dir das dann nochmal neue Motivation und neuen Drive gibt. War jetzt auch ein schönes Plädoyer, finde ich, für den Investigativjournalismus. Wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen, aber erstmal schon mal vielen, vielen Dank, dass du da warst und deine Erfahrung geteilt hast, Juliane.
Sehr gerne.
Wir haben eine letzte Frage noch, die wir immer stellen, und zwar so nach dem Motto, macht's gleich. Wenn du dir etwas wünschen könntest, was müsste jetzt gleich als erstes passieren, was deine Arbeit erleichtern würde?
Ich würde mir gerne etwas wünschen für die gesamte Branche, und zwar eine faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen für alle JournalistInnen. Ich sehe teils so prekäre Arbeitsbedingungen und kenne das auch aus meiner journalistischen Vergangenheit selber, dass man sich ein Taxi nimmt, damit man nicht zu spät zu einem Termin kommt, weil man so eng gesteckt ist und sich dann fragen muss, bezahlt mir diese 12,50 Euro jemand, kann ich mir das leisten oder muss ich jetzt zu Fuß zu dem Termin rennen? Ich wünschte mir sehr für die gesamte Branche, dass Bezahlmodelle für Journalismus gefunden werden, die uns allen solide und stabile Arbeitsbedingungen ermöglichen.
Wenn ihr Feedback oder Fragen habt zu der Folge, dann schreibt uns gerne an kontakt@pro-quote.de oder auf Social Media. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt und Lust habt, andere Gleichgesinnte kennenzulernen, dann werdet doch Mitglied bei uns bei ProQuote. Infos findet ihr dazu auf unserer Website.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung. Und wenn ihr noch mehr über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wissen wollt zum Beispiel, dann könnt ihr auch mal in die erste Staffel von Macht's Gleich reinhören. Da hatten wir eine Folge zum Thema.
Genau. Und bis dahin sagen wir Tschüss und macht's gut.
Macht's gleich.
Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.